Wunderbar, Herr, dass wir dieses Wort so ganz tief glauben dürfen, das vor Jahrtausenden einmal aufgeschrieben worden ist, dass du der Hirte bist und dass du uns führst. Und dass wir wissen, wir gehen auf den Tag zu, wo wir dich wieder sehen werden, wo du kommst. Und wo du diesen lang und ganz tief ersehnten Frieden dieser Welt bringst. Herr Jesus, wir wollen auch heute Morgen wieder an dein Volk denken, das eigentlich wie kein anderes Volk in dieser Welt wartet auf das Kommen ihres Messiases, auf das Kommen dessen, der dieses Volk einmal zu einem ganz tiefen Frieden und damit auch die ganze Welt ausfrieden wird. Danke, Herr, dass wir dieses wissen. Und wir segnen jetzt auch dieses Volk, auch heute Morgen wieder, und wollen dich einfach herzlich bitten, Herr Jesus, dass du doch es schenkst, dass dieser Tag bald kommt, den die ganze Welt eigentlich, ob sie es weiß oder nicht, ob sie dich kennt oder nicht, herbeisehnt. Und jetzt wollen wir dich auch bitten, dass du unseren Bruder segnest, der zu uns spricht. Wir wollen dich bitten, auch heute Morgen wieder, dass du unsere Herzen weit öffnest für dein Reden. Amen.
So, ich wünsche uns allen jetzt noch mal ein paar gute Stunden. Ein paar Vorbemerkungen. Ich habe da auf meinem Tisch noch zwei Kassetten liegen, die vom Evangeliumsrundfunk rausgebracht worden sind. Der Inhalt der einen Kassette, David Stern und Dornenkrone, besteht aus zwei Sendungen, jüdischer Glaube und christliche Botschaft. Das ist übrigens mein Generalthema. Und die andere Sendung, Israels Gebet als Hingabe an Gott. Diese Kassette ist über 6000 Mal verkauft worden. Israel, unsere Liebe, die andere, mit zwei Sendungen. Einmal versuchte ich da dem Vorwurf der jüdischen Seite und seiner Rabbiner zu begegnen, die so gerne behaupten, dass die ganze Judenfeindschaft, also der Antisemitismus, im Neuen Testament schon geboten ist. Und da werden dann Belegstellen angeführt, die für mich Pro-Judaismus und nicht Anti-Judaismus sind. Und dann natürlich das Thema Israel, unsere Liebe. Alle vier Sendungen sind inzwischen in meinen beiden Büchern Die Feste Israels, da kommt nämlich auch das Gebet vor, und Gottes große Liebe, Israel ist da gemeint, veröffentlicht, also gedruckt worden. Die Bücher sind neu, die Kassetten sind alt. Wer also lieber hört statt liest oder jemand ein Geschenk mitbringen will mit dieser Thematik, der gerne hört statt lesen, gerade bei älteren Leuten ist das ja oft der Fall, der soll die Kassetten mitnehmen. So, und nun noch einige andere Vorbemerkungen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Sie wissen oder wissen es nicht, dass ich Lehrer bin. Ich habe es ja gestern versucht aufzuzeigen. Ich bin kein Evangelist und ich bin auch kein Prophet und bin auch kein Diakon, aber ich bin Lehrer. Und das hat sich bis in mein hohes Alter, oh nein, ich bin noch ganz jung, ich bin erst 74, hat sich das erhalten. Ich bin immer noch Dozent an zwei Bibelschulen, eine davon liegt in Österreich. Und das heißt also, ich möchte Ihnen erklären, dass Sie jetzt eine Vorlesung erleben. So wie meine Studenten das auch. Aber ich bemühe mich, leicht verständlich zu sein. Einen theologischen Lehrer heute können Sie meistens nicht verstehen. Das ist die Krux der Theologie heute. Ein paar Begriffe vorab. Glauben Sie bitte nicht, dass Sie den jüdischen Glauben wie er sich heute gibt, vom Alten Testament her verstehen können. Der jüdische Glaube hat sich vom Alten Testament in den letzten 2000 Jahren weit hinweg entwickelt. Der jüdische Gelehrte Shalom ben Korin konnte schreiben, Judentum und Altes Testament sind nicht mehr identisch. Oder der Rabbiner Trepp konnte schreiben, das Judentum ist nicht identisch mit der biblischen hebräischen Religion. Denn es ruht auch auf dem Talmud. Was ist der Talmud? Um Ihnen das kurz zu sagen. Wir müssen zunächst mal den Begriff Tora verstehen. Tora heißt richtig übersetzt Weisung und nicht Gesetz. Wenn Sie also im Neuen Testament, gerade bei Paulus, immer wieder Gesetz lesen, dann müssen Sie sofort umschalten und auf Weisung denken. Tora ist die Weisung Gottes für sein Volk, nicht Gesetz. Sie ist nämlich viel mehr noch als Gesetz. Das liegt daran, dass der Paulus seine Briefe an die Gemeinden nicht in Hebräisch schreiben konnte. Die Gemeinden in Kleinasien oder in Rom oder in Griechenland, die konnten ja gar nicht Hebräisch, auch wenn es Juden waren. Da konnten dann höchstens die Tora-Leser oder die Rabbiner, also die Schriftgelehrten, aber das gemeine Volk nicht. Und deshalb musste er Griechisch schreiben und er fand kein Wort für Tora. Und da hat er den Nomos-Begriff genommen und das heißt Gesetz. Also dieses Missverständnis müssen Sie bedenken. Unter Tora verstehen wir zunächst mal die Offenbarung des Willens Gottes für sein Volk, 10 Gebote. Und in den 5 Büchern Mose dazu noch 603 Mitzvot, Pflichten. Macht zusammen 613. Das zusammengefasst nennen wir die schriftliche Tora, die schriftliche Weisung. Und für die und für die andere, die ich noch aufzeigen will, gilt das Wort aus 3. Mose 18, Vers 5. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Deshalb ist es für den jüdischen Glauben ein ganz wichtiger Lebensbegriff, Glaubensbegriff, der Tora Gehorsam. Gehorsames Tun nach der Weisung Gottes. Das ist alles viel wichtiger als das Verständnis der Tora oder das Verstehen des Alten Testamentes oder das Verstehen der Propheten und so weiter und der anderen Bücher. Die sind alle gar nicht mehr so wichtig. Nur die 5 Bücher Mose ist das Wichtigste und die werden im jüdischen Gottesdienst Schabbat für Schabbat durchgelesen, ein ganzes Jahr lang, von vorne bis hinten in 52 bis 54 Abschnitten. Wer also als Jude jeden Schabbat im Gottesdienst anwesend ist, der nimmt in sich die 5 Bücher Mose auf. Die schriftliche Tora. Der Begriff geht nun von den Weisungen über auf die 5 Bücher Mose. Nun, als die Zeit der Fixierung der 5 Bücher Mose zu Ende war, ging ja die Geschichte Israels weiter und immer neu mussten die Lehrer Israels, die Rabbiner, zusammenkommen und wichtige Entscheidungen treffen. Heute müssten sie, und das haben sie auch getan, der Frage nachgehen, ob wir Juden am Schabbat Auto fahren dürfen. Da konnte der Mose nicht dran denken. Also wird eine Entscheidung getroffen, die das Autofahren verbietet. Und zwar nach einer Weisung, einer schriftlichen Weisung aus den 5 Büchern Mose, wo es heißt, du darfst am Schabbat kein Feuer zünden. Was machst du mit dem Schlüssel? Also ist das so kamen im Laufe der letzten 2000 Jahre, noch viel früher, neue Lehrentscheidungen der Lehrer Israels hinzu. Und nach 5. Mose 17, Vers 11 heißt es, an die Weisung, die sie, die Lehrer Israels, dir geben und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, sodass du davon nicht abrückst, weder zur Rechten noch zur Linken. Und ein weiteres Wort aus dem Talmud, die Auflehnung gegen die Worte der Schriftgelehrten ist eine schwerere Sünde als die Auflehnung gegen die Worte der Tora. Das heißt, die Lehrer Israels haben ein unerhörtes autoritäres Gewicht für den Glauben. Sie bestimmen, was Glaube ist. Und nun hören Sie die Worte vom Rabbiner Levinson. Für die jüdische Religion ist es nicht so wichtig zu wissen, was die Tora wirklich sagt, als zu lernen, wie unsere Lehrer und Weisen sie verstanden und ausgelegt haben. So, das alles sollten Sie wissen, bevor Sie mit einem Juden ins Gespräch kommen über den jüdischen Glauben. Nun, diese zusätzlichen Lehrentscheidungen, die mussten eines Tages aufgeschrieben werden. Man nannte sie zunächst mal die mündliche Tora. Und als sie dann nach der Zerstörung Jerusalems, nach der Zerstreuung Israels in die Welt endlich fixiert wurden, entstand vom 2. bis im 5. Jahrhundert der Talmud, bestehend aus Mishnah und Gemara, das müssen Sie alles jetzt nicht wissen, aber der Talmud ist also die Sammlung der überlieferten Lehrentscheidungen nach Fixierung der schriftlichen Tora. Und als Glaubensgrundlage ist der Talmud wichtig und lehrentscheidend für alle Juden, so sie bereit sind, das zu akzeptieren. Das muss man wissen, um dann auch einiges, was ich nun bieten werde, zu verstehen. Talmud, Tora. Lerne oder lehre die Tora. Der Inbegriff des jüdischen Glaubens. Viel wichtiger als ein Umgang mit der Bibel. Und unter Bibel gilt ja für die Juden nur das Alte Testament, der Tenach. Nun mein Thema, jüdischer Glaube und messianische Hoffnung oder wie versteht der Jude heute seinen Messias und sein Kommen? Nun, zunächst einmal, die Bibel verkündigt, dass sich Gott eine Welt schuf, von der es hieß, sie war sehr gut. Aber uns wird schon in den ersten Kapiteln der Bibel bezeugt, dass das der Mensch war, der diese Welt verdorben hat. Und er es immer noch tut. Damit wurde aus einer Welt des Lebens mit Gott eine Welt des Todes. Ohne Gott. Diese Welt geht ihrem Verderben entgegen, ihrem Untergang der Selbstvernichtung. Und das will Gott nicht. Er hat einen anderen Plan und ein anderes Ziel. Und dieses Ziel heißt Heil und nicht Unheil, heißt Leben und nicht Tod, heißt Frieden, Shalom und Erlösung und nicht Leid, Streit, Hass, Krieg, Terror und so weiter. Zu diesem Ziel hin will Gott die Menschheit führen. Dabei fing er mit Abraham an. Aus Abraham wurde Israel. Und das ist nun ein Volk, das seither unterwegs ist. Auf dieses Ziel hin. Das Ziel aber heißt nicht nur Heil für Israel, sondern auch Heil für die Völker, also für die ganze Welt. Zweiter Punkt. Das kommende Heil als Hoffnung Israels. A. Dieses kommende Heil heißt, wie schon gesagt, Shalom. Damit ist nicht das gemeint, was wir hier unter Frieden verstehen, der ja nie mehr ist als ein Waffenstillstand, bis es wieder losgeht. Frieden heißt im jüdischen Glauben Sieg über den bösen Trieb und dessen endgültige Vernichtung. Denn der böse Trieb in uns ist es, der unter Menschen so viele Missverständnisse schafft, aus denen alle Missverhältnisse kommen. Gleichgültigkeit füreinander, Lieblosigkeit, Neid, Missgunst, Hass, Streit, Leid, Drohung und Bedrohung und so weiter. Wenn dieser böse Trieb besiegt ist, dann werden sich zum Beispiel Eheleute immer verstehen. Und nicht nur 6 Tage in der Woche. Dann werden Eltern sich mit ihren Kindern verstehen, Lehrer mit ihren Schülern, Nachbarn untereinander und Arbeitskollegen auch und so weiter. Und dort, wo man sich versteht, da kann man sich ja auch achten und also respektieren. Und wo man sich versteht und respektiert, da kann man sich ja auch gern haben, also lieben. Da herrscht dann Frieden. Und wenn das unter Menschen so ist, dann ist das auch schließlich unter Völkern so. Dann werden endlich Schwerter wirklich zu Pflugscharen. Dann werden die Lämmer bei den Wölfen liegen und die Löwen werden Gras fressen, wie dies die schönen Bilder bei Jesaja 11 aussagen. B. Thema: Das Gottesreich. Malchut Shamayim, das Reich des Himmels, wie es im Hebräischen genannt wird. König wird dann in diesem großen Friedensreich Gott allein sein. Er wird allein regieren in Liebe und Gerechtigkeit. Das ist mit den Begriffen gemeint, Reich Gottes, Reich der Himmel, Himmelreich. Was jetzt bei ihm im Himmel so ist, das wird dann auf der ganzen Erde sein. Aber ein Stück des Himmelreiches, der Gottesherrschaft, befindet sich jetzt schon auf der Erde. Nämlich immer dort, wo Menschen sich von ihm beherrschen lassen. Wie konnte auch Jesus, er war auch Jude, sagen, das Himmelreich ist nicht da und dort, sondern ist es mitten unter euch. Wenn ihr unter der Gottesherrschaft lebt. Also, dort, wo Menschen sich von Gott beherrschen lassen, wo sie, und nun der jüdische Glaubensbegriff, unter der Tora, unter dem Willen Gottes, unter seiner Weisung leben, da herrscht Reich Gottes. In der Zukunft wird das aber nicht nur bei den Gläubigen in Israel so sein, sondern bei allen. Auch bei den Völkern. Bis dahin, bis sich auch die Völker unter den Willen Gottes, unter seiner Tora stellen und sie zu leben bereit sind und sie verwirklichen in dieser Welt, bis dahin hat Israel stellvertretend für alle die Gottesherrschaft zu leben und sie der Welt vorzuleben. Das ist die Bestimmung Israels, für den Zeugendienst, als Zeuge Gottes in dieser Welt zu existieren. Im Leiden haben das auch manche Juden gekonnt. An Gott festzuhalten, trotz allen Verfolgungen. Ich sagte ja, es sind Juden in die Gaskammern gegangen mit dem Schema Israel auf den Lippen. Höre Israel. Der Herr, dein Gott, der Herr ist einer und sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aller deiner Kraft. Hören und tun. Drittens, der Messias Israels. Das alles, dieses große Friedensreich Gottes, wird einmal durch eine Person eingeleitet und wird durch sie oder mit ihr durchgesetzt werden, deren Erscheinen von Gott verheißen wurde. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Für das Verständnis dieser Worte des Mose muss man Folgendes wissen. Wie Mose das Volk aus Ägypten führte, nach langen, leidvollen Kämpfen mit dem Weltenherrscher Pharao und es in die Erlösung Gottes führte, aus dem Tod zum Leben, aus der Sklaverei in die Freiheit, so wird wieder eine Person Israel in die ewige Erlösung führen. Und das wird ein Regent, ein König sein. Und König heißt ja im Hebräischen ins Deutsche übersetzt Gesalbter, Maschiach. Ins Griechische übersetzt Christos, der Gesalbte. Wenn Sie also sich zu Jesus Christus bekennen, nebenbei jetzt gesagt, dann bekennen Sie sich zu Jesus, der den Königstitel, den Messias-Titel Israels trägt. Nur in der griechischen Übersetzung, im Hebräischen Maschiach. Und deshalb bekennen jüdische Christen in Israel das auch so, wenn sie von ihm sprechen, dass sie sagen, Jeshua HaMashiach, Jesus der Messias. Viertens, zur Person des Messias. Er wird ein Mensch aus Fleisch und Blut sein, wie es Mose war. Bitte kein Gottkönig, kein fleischgewordener Gott, kein Sohn Gottes, das ist für jüdische Ohren Gotteslästerung. B. Er wird gerufen, berufen und beauftragt von Gott aus dem Volke Israel. Und wird nicht hineingeboren. C. Sein Werk wird in der Kraft Gottes geschehen. D. Nach 1. Mose 49, Vers 10 wird er aus dem Stamme Juda sein. E. Sein Zeichen wird die Tatsache sein, dass er ganz Israel zur Lehre der Tora und zur Tora-Frömmigkeit zurückführen wird und die Gottesherrschaft über Gottes Volk in Vollkommenheit verwirklicht. F. Zu seinem Werk wird es gehören, alle Feinde Gottes in dieser Welt zu besiegen. Feinde Gottes aber sind immer auch Feinde Israels. G. Danach wird er den Bau des letzten, also des dritten Tempels beginnen, er, und vollenden lassen, zu dem dann auch schließlich die Völker kommen werden, den Gott Israels anzubeten und sich zu ihm zu bekennen. H. Dann wird die Aufgabe des Messias erfüllt sein. Er wird nicht mehr benötigt, wie Mose. Er tritt zurück in die Menge seines Volkes. Er ist kein ewiger König. Der König Israels ist und bleibt Gott allein, Gott selbst. Wie es heißt in Sacharja 14, Vers 9, zu der Zeit, also an jenem Tage, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Zu der Zeit wird er einzig sein und sein Name einzig. Dieses Wort wurde in die tägliche Gebetsliturgie nicht nur der Synagoge, sondern auch der häuslichen Gebete aufgenommen, wenn Israel bekennt, wir haben keinen König außer dir. Nichts gibt es neben dir, unser Erlöser, auch nicht in den Tagen des Gesalbten, also des Messias. Es gibt im Judentum unter anderem 13 Glaubensartikel, wie bei uns Christen die drei. Wir sind da bescheidener. 13 Glaubensartikel. Sie wurden von dem jüdischen Gelehrten Maimonides im 12. Jahrhundert geschrieben. Übrigens, sein Grab liegt in Tiberias. Wenn Sie mal dort sind, suchen Sie es. Das lässt sich leicht finden. Und es wird sehr verehrt. Und in einem dieser Artikel heißt es: Ich glaube mit voller Überzeugung an das dereinstige Kommen des Messias. Und ob er gleich säume, so harre ich doch jeden Tag auf sein Kommen. Sie kennen das Motiv auch bei uns Christen. Ich habe zu warten, täglich darauf zu warten, dass mein Messias wiederkommt. Nun, im jüdischen Gebetbuch heißt es: Der Barmherzige beglücke uns mit den Tagen des Messias und dem Leben der zukünftigen Welt. Es möge der Sohn Davids kommen und unsere Erlösung bewirken. Er, der da ist, der Hauch unseres Geistes, der Gesalbte des Herrn. Das alles gehört zu einem Glaubensgut, das für den jüdischen Glauben verbindlich ist. Halakha, der Weg, den wir zu gehen haben. Nicht verbindlich aber sind überlieferte oder gegenwärtige Aussagen darüber, wer dieser Messias sein wird und wie das mit seinem Kommen in Einzelheiten aussehen mag. Das kann man sich vorstellen, wie man will. Das ist Haggadah. So gibt es heute zum Beispiel unter Juden etliche Gruppen, die es aufgegeben haben, an nur eine messianische Person, die da kommen soll, zu glauben. Sie übertragen die messianischen Aussagen der Bibel auf das ganze Volk Israel. Israel ist der Messias für die Völker, für die ganze Welt. Nun gibt es aber eine Schwierigkeit. Nach Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 wird ein Messias erwartet, der in siegreicher Glorie sein von Gott gegebenes Königsamt antreten wird. Es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn. Aber nach Sacharja 9, Vers 9 wird es ein König sein, der in niedriger Demut zu wirken beginnt, auf einem Esel reitend. Das widerspricht sich doch. Und so hat man die talmudische Lösung gefunden, die sich auf Sacharja 4, Vers 11 und 14 bezieht. Da heißt es nämlich Folgendes: Ich sprach zum Engel: Was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters, den ich sehe? Und der Engel sprach, Vers 14, es sind die zwei Gesalbten, also die zwei Messias-Personen, die vor dem Herrscher aller Lande, also vor Gott, stehen. Also nicht nur ein Messias, sondern zwei. Der eine, so heißt es dann in der talmudischen Überlieferung, der eine kommt aus dem Stamm Ephraim und ist ein Sohn des Josef. Diese Überlieferung war übrigens schon vor Jesus bekannt. Und der andere kommt nach biblischen Aussagen aus dem Stamm Juda und ist ein Sohn Davids. In der Endzeit werden sie, so lehrt es der Talmud, nacheinander erscheinen. Der erste aus dem Stamm Josefs stirbt im Kampf mit den Feinden, opfert sich auf, fällt. Der zweite, der dann sofort aufsteht, führt dann Israel endlich zum Sieg und in die messianische Erlösung. Einschub, denken Sie daran, wie das mit Jesus war. Bei ihm fallen beide Aussagen zusammen. Ein Sohn, ja, Josefs, der im Kampf mit dem Bösen, mit der Sünde fällt, gekreuzigt wird. Und ein Sohn Davids, der aufersteht und in die Erlösung führt. Und es, was mich immer stutzig macht, ist Matthäus 1, die Genealogie, also die Abstammungslehre, wo die Vorfahren Jesu aufgeführt werden. Und diese Genealogie wird gestoppt und unterbrochen. Jesus, ein Sohn Josefs, Adoptivsohn. Und Jesus, ein Sohn Davids, wie ihm zugejubelt und zugerufen wird. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein, der Erlöser. Beide Aussagen fallen hier zusammen. Der messianischen Heilzeit gehen voran, fünftens, die messianischen Wehen. Schmerzen. Die Erlösung Israels wird in einer Zeit geschehen, da Israel solche Erlösung am notwendigsten braucht. Notwendigsten. Das heißt, sie wird geschehen, wenn die Not Israels am größten ist. Und in einer Zeit größter Bedrängnis wird der Messias kommen, und der Größe seines Kommens als Retter, Befreier und Erlöser entspricht die Größe des vorangehenden Leides des Volkes. Und das wird mit Messias-Wehen oder messianische Wehen bezeichnet, wie bei der Geburt eines Kindes die Wehen bei der Frau. Also Israel wird unter Schmerzen den Messias gebären. Von daher wird verständlich, dass in Zeiten großen nationalen Unglücks das Sehnen nach dem Messias und die Erwartung des Messias immer stark übermächtig wurde. Als im Jahre 70 Jerusalem durch die Römer, durch die Heiden zerstört wurde und der Tempel sterben musste, da konnte man sich ein größeres Unglück überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war die Spitze. Und wenn dann einer da war, der es verstand, sich für die Erwartung, für die Messias-Erwartung zur Verfügung zu stellen, sich als Führer und Retter anbot, dann galt ihm alle Hoffnung und Zuversicht Israels. Und damals, so nach den ersten 100 Jahren, also zwischen 100 und 130 etwa, war einer da, unterstützt von Rabbi Akiba, wurde Bar Kochba, ein Zelot, ein Freiheitskämpfer, als Messias ausgerufen. Doch dieser Messias, der Israel zu einem letzten verzweifelten Aufstand gegen die Römer führte, scheiterte in einem Kampf bei Batir und wurde dort von den Römern erschlagen. Bar Kochba, er hieß eigentlich Shimon Bar Koshiba, von Rabbi Akiva mit 4. Mose 24, 17 als Sternensohn ausgerufen und gedeutet. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Feinde. Das war das Leitmotiv für Bar Kochba. Und so kam er zu diesem Namen Bar Kochba, Sternensohn. Und nach der grenzenlosen Enttäuschung, nach der Niederschlagung dieses Aufstandes, und damals mussten Tausende von Juden bluten und ihr Leben lassen dafür. Jerusalem wurde für die Juden verboten zu betreten. Nach dieser, ein Heiligtum, ein Zeus-Heiligtum wurde auf dem Tempelplatz errichtet. Nach dieser grenzenlosen Enttäuschung, da haben viele, viele Juden ihren Glauben aufgegeben. Oder im Mittelalter. Verfolgung der Juden in West- und Osteuropa, Inquisition und so weiter. Und war genau dasselbe wieder. Man hing die Hoffnung an eine menschliche Person, Sabbatai Zvi. Der lebte 1626 bis 1676. Rabbiner schrieben Briefe an alle Gemeinden in Europa. Die Stunde der Erlösung ist nahe, der Messias ist da, es ist Sabbatai Zvi. Der um sein königliches Amt und in einem letzten Sendungsbewusstsein anzunehmen und ausrufen zu lassen, wollte er nach Jerusalem und musste durch die heutige Türkei und so weiter durch das Gebiet der Muslims und wurde dort gefangen genommen und vor die Wahl gestellt, entweder Übertritt zum Islam oder Kopf ab. Er trat über. Wieder eine grenzenlose Enttäuschung des Judentums. Tausende nahmen die Taufe an. Es hatte doch alles keinen Zweck. Jetzt beugen wir uns, dann haben wir endlich unsere Ruhe und unseren Frieden und werden nicht mehr verfolgt. Nun haben die Lehrer Israels natürlich erkannt, dass mit der messianischen Hoffnung es immer sehr schnell zu ganz dichten Erwartungen kommen kann und zu grenzenlosen Enttäuschungen und zum Verlust eines Teiles des Volkes, das dann zum christlichen Glauben oder Muslim wurden und so weiter. Und auf die Frage, wann wird nun der Messias kommen, haben sie dann geantwortet, wenn Israel auch nur einen Schabbat wirklich hält, wenn alle Juden in der Welt einen Schabbat zur gleichen Zeit, am gleichen Tage hält. Nun hat aber das Schabbatgebot noch 39 Mitzvot, 39 Geh- und Verbote. Also, Sankt Nimmerleinstag, nicht? Das kann ja gar nicht sein. Und das haben aber die Rabbiner auch gar nicht gemeint, sondern sie haben gemeint, ihr sollt das Kommen des Messias unserem Herrn, unserem Gott überlassen. Er weiß das, nicht wir. Er wird es geschehen lassen, nicht wir. Das Kommen des Messias hängt also nicht von den messianischen Wehen, von der Größe des nationalen Unglücks ab. Hier wurde jetzt eine Korrektur. sondern allein von unserem Glauben. Und deshalb ist die Erwartung des Messias ein Gegenstand des Gebetes und nicht der Spekulation. Es ist deshalb im Judentum nicht üblich, Endzeitfahrpläne und Endzeitbestimmungen aufzustellen und auszusagen. Das gibt es dort nicht. Im Gegenteil, der Talmud hat es sogar verboten. Zu den messianischen Wehen gehört auch ein letzter großer Kampf zweier Gestalten in dieser Welt, die in der Bibel mit Gog und Magog bezeichnet werden. Sie werden durch den Messias Gottes besiegt, aber dieses Geschehen hat innerhalb der Aussagen über das Kommen des Messias wenig Gewicht. Sechstens, die zukünftige Welt. Die messianische Zeit ist die Vorzeit zur zukünftigen Welt. Und sie ist die eigentliche Endhoffnung Israels. Das, was mit der messianischen Zeit beginnt, leitet über in die vollkommene und von Gott erneuerte Welt. Die wird nicht im Jenseits sein, sondern hier auf dieser Erde, nach jüdischem Verständnis heute. In einem Beerdigungsgebet heißt es: Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die einst erneuert wird. Er belebt die Toten, also Auferstehung, und führt sie zu ewigem Leben empor. Er erbaut die Stadt Jerusalem und krönt seinen Tempel in ihr. Er entfernt den Götzendienst von der Erde und bringt den Dienst des Himmels wieder an seine Stelle, nämlich auf die Erde. Regieren wird dann der Heilige, gelobt sei er, in seinem Reich und in seiner Herrlichkeit. Diese erneuerte Welt, nicht neu geschaffene, erneuerte Welt, hat 7 Attribute. Erstens, sie wird die Zeit der Errettung und Erlösung, also des Heils sein. Zweitens, die Zeit des Glückes. Drittens, die Zeit des Wohlgefallens Gottes an seiner Schöpfung. Viertens, die Zeit der Gnade Gottes gegenüber seiner Menschheit. Fünftens, die Zeit seines Erbarmens für die Menschen. Sechstens, die Zeit des ewigen Lebens mit Gott. Und siebtens, die Zeit des Friedens. In dieser Welt wird dann nicht mehr sein Krankheit, Hunger, Not, Elend und so weiter, dafür aber Friede, Recht und Gerechtigkeit. Aus dem 18-Bitten-Gebet: Den Sprössling deines Knechtes David lass rasch emporsprießen. Sein Horn erhöhe durch deine Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Nach deiner Stadt Jerusalem, Jerusalem, kehre in Erbarmen zurück, wohne in ihr, wie du gesprochen, erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau und Davids Thron gründe schnell in ihr. Wie es in der zukünftigen Welt aussehen mag, das ist nicht zu ergründen und deshalb auch nicht zu beschreiben. Der Talmud hat alle Spekulationen darüber abgelehnt und nicht erlaubt. An einer Textstelle in Berachot 34b heißt es: Die Propheten haben in ihren Weissagungen nur von der messianischen Zeit gesprochen. Von der zukünftigen Welt aber heißt es nach Jesaja 64,3: Es hat sie, die zukünftige Welt, außer dir, o Gott, kein Auge geschaut. Und es hat außer dir, o Gott, kein Auge geschaut, was er denen tun wird, die auf ihn warten, auf ihn harren. Die zukünftige Welt kann erworben werden. Aber wie? Im Talmud heißt es, wer die Worte der Tora erwirbt, erwirbt damit das Leben der zukünftigen Welt. Ich erinnere an 3. Mose 18,5, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Zu dieser Welt finden die Gerechten, die im Buch des Lebens eingeschrieben werden, im Gegensatz dazu das Buch des Todes. Wenn Sie das verstehen wollen, müssen Sie aus dem Buch die Feste Israels Rosh Hashanah lesen, das jüdische Neujahrsfest. Und dann verstehen Sie auch manche Textstelle im Neuen Testament. Wenn der Menschensohn kommen wird mit all seinen Engeln, das ist übrigens am übernächsten Sonntag der Predigttext, dann werden die Bücher aufgeschlagen. Das kommt aus dem Judentum. Zu dieser Welt kann man nur gelangen, wenn man gestorben und auferstanden ist. Da aber die zukünftige Welt erst nach der messianischen Zeit Ereignis wird, müssen die Seelen bis dahin aufbewahrt werden. Die Seelen der Gerechten werden bei Gott aufbewahrt. Wobei die Seelen der Großen in Israel, wie Mose, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, einen Ehrenplatz in der Schatzkammer Gottes erhalten haben. Und nun bitte verstehen Sie mal die Auferstehung Jesu, was das für ein Ereignis war. Für die Juden, die das miterlebt haben. Und für die anderen, die das nicht glauben wollten und aufgrund des rabbinischen Lehrgutes nicht glauben konnten. Siebtens, der Messias und wir Christen. Das Thema beschäftigt sich ja bei dieser Konferenz. Und ich will das kurz aufreißen. Erstens, mit den Juden leben wir Christen in der gleichen Hoffnung und auf das gleiche Ziel hin. In der Erwartung des kommenden Heils auf die Wiederkunft Christi als Heiland der ganzen Welt. Nicht geglaubt werden kann im Judentum, dass es dieser Jeshua aus Nazareth ist. Dieser Verfluchte, dieser Gehängte, den man aufgebaut hat, gotteslästerlich zu einem Sohn Gottes und so weiter. Nicht menschliche Heilslehren und Heilsprogramme werden das herbeiführen. Auch nicht Endzeitberechnungen und Endzeitlehren, sondern allein Gott zu der Zeit, da er will. Das ist im Grunde auch christlicher Glaube. Zweitens, nicht Erneuerung, sondern Neuschöpfung ist bei uns ein Glaubensgut. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Offenbarung 21, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Denken Sie an Petrus, wo der meint, dass die ganze Erde in einem Riesenbrand zerschmelzen wird. Vor 50 Jahren hat man noch gelacht und so gemacht. Wie kann die Materie verbrennen, nachdem wir wissen, was atomare Kraft ist, verstehen wir sogar das. Dann Vers 2, Offenbarung 21. Wir erwarten das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren. 2. Petrus 2, 13. Wir warten auf einen neuen Himmel und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Bezieht sich auf Jesaja 65, Vers 17. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Steht in der Bibel, nicht? Aber nicht im Talmud. Der übrigens der letzte Beitrag in den Festen Israels, Christen und Juden, ein Volk Gottes, Fragezeichen. Da habe ich mal aufgeführt, was alles die Juden am christlichen Glauben ablehnen und ablehnen müssen. Nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Siebtens, der Messias und wir Christen. Erstens. Das habe ich. In diesem Kapitel mache ich jetzt weiter mit zweitens, das, ich wiederhole den Anfangssatz, nicht Erneuerung, sondern Neuschöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde, nach Offenbarung 21,1. A, der von uns erwartete Messias wird Jesus Christus, Jeshua HaMashiach sein und kein anderer. B, er ist im Kampf mit der Finsternis gefallen, um sie dadurch zu besiegen. Ein Sohn Josefs. C. Er ist auferstanden vom Tode in die Glorie, in die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Ein Sohn Davids. Und der uns zuruft, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun, dieser Messias bringt eine neue Tora. Es ist ja interessant, dass versteckt in der rabbinischen Lehrtradition, in Zusatzschriften zum Talmud, zwei Aussagen stehen. Die Tora, die ein Mensch in dieser Welt lernt, ist nichts gegenüber der Tora des Messias. Nicht von Christen geschrieben, von Juden. Oder die alte Tora, die der Messias in der Kraft Gottes bringen und lehren wird, so dass seine Tora wie eine neue Tora erscheinen wird. Die neue Tora, neue Weisung. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. D. Bei ihm finden wir die Vorwegnahme endzeitlichen Heils. Durch ihn geschahen die Heilszeichen der Endzeit. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Stumme reden, Kranke werden heil, Aussätzige reihen, Tote stehen auf und Sünden werden vergeben. Hier ist eine ganz gewichtige Aussage. Im jüdischen Glauben ist es undenkbar, dass ein Mensch befugt oder berufen ist, Sünden zu vergeben. Kein Yom Kippur endet mit dem Segenswort, nun gehet hin im Shalom Gottes, euch sind eure Sünden vergeben. Der Yom Kippur endet nicht mit der Vergebung, der Sündenvergebung, sondern nur mit der Vergebungshoffnung. Also nicht mit der Vergebungsgewissheit, sondern mit der Vergebungshoffnung. Das wird geschehen am Ende der Tage, wenn die Toten auferstehen und vor dem Thron des Schöpfers im Gericht stehen. Da wird entschieden. Da werden die Bücher aufgeschlagen Da wird gesehen, was geschah im Leben der Menschen, und danach werden sie geurteilt und verurteilt. Und darauf hoffen wir, dass dann Gottes Barmherzigkeit größer ist als all das, was wir im Leben nicht konnten. Hoffnung, nicht Gewissheit. Und nun verstehen Sie, warum manch ein Jude, wenn er alt geworden ist, plötzlich zur Beobachtung seines Lebens kommt, in Gewissensnot gerät und dann einen Zuspruch braucht. Und den kann er ja nur von dem erfahrenen Messias, von Jesus, erhalten. In seinem Namen allerdings sind wir berufen, Vergebung zuzusprechen. Überall dort, wo Vergebungsbedürftigkeit erkannt wird. Vergebung auch in der Kirche, im Gottesdienst, im Abendmahl ist keine Wischiwaschi-Sache. Wo Vergebungsbedürftigkeit nicht erkannt wird, bleiben die Worte hohl und leer. Auch heute, wer zu Jesus findet, gerät in die Wirklichkeit eines ganz anderen Lebens. Er darf selbst heute schon auferstehen vom Tode dieser Welt zu einem ganz neuen Leben mit Jesus Christus. Das Neue Testament nennt das Wiedergeburt, Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden in deinem und in meinem Leben. Ne? F. Und dieses neue Leben, das nicht von dieser Welt ist, darf er nun leben, durchscheinend transparent für die kommende Welt. Er darf lieben, wo man sich hasst. Er darf Frieden leben, wo andere im Streit liegen. Er darf heilen, wo andere sich Wunden schlagen. Er darf helfen, wo andere sich versagen. Er darf sich hingeben, wo andere sich zurückziehen oder vorübergehen. Das alles ist wirklich ein anderes Leben, nicht von dieser Welt. Das sind nicht die Kategorien dieser Welt. Aber das wird uns tragen durch alles Sterben, durch den irdischen Tod hindurch und das ewige Leben, in das ewige Leben seines immerwährenden Reiches hinein. Ein letzter Punkt G. Bei den Juden ist der Schabbat die Vorwegnahme des kommenden Heils. Ein Stück Ewigkeit in der Zeit. Wenn Jesus also am Schabbat in der Synagoge geheilt hat, dann war es die Vervollkommnung des Schabbat und kein Ärgernis. Die Krönung der Vorwegnahme des kommenden Heils. Schabbat heißt ja Ruhe. Gemeint ist Teilhaben an der ewigen Ruhe später im Reich des Friedens. Vorweg in unsere Zeit, das ist der Schabbat, so ist er gemeint. Und nun die Vollkommnung des Schabbats bei Christus. Bei Christus ist es also Jesus Messias selbst für uns, der Heilskönig, der mit seinem Opfer, mit seinem Sterben, mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen das Tor geöffnet hat zum ewigen Reich des Friedens, heute schon zur Gewissheit in unserem Leben werdend. Er ist die Auferstehung, das Leben, Weg, Wahrheit und Ziel. Aber das anzubieten allen Menschen gilt nach Römer 1,16 seinem jüdischen Volk zuerst. Deshalb ein nicht aufzugebender Auftrag zum Gesandtsein zu Israel, Auftrag der Kirche. Und Gesandtsein heißt ja Mission. Was ja nun heute, was die Judenmission trifft, in den Kirchen weithin und hart abgelehnt wird, bis zu der Aussage, jüdische Christen sind Verräter an ihrem Volk, die dürfte es überhaupt nicht geben, denn sie sind das Ergebnis einer falschen Theologie den Juden gegenüber. Das hat mir ein junger Pfarrer aus Berlin in Jerusalem ins Gesicht gesagt. Mir. In einer Schnoddrigkeit ohnegleichen. Die christliche Gemeinde, die diese Heilswirklichkeit Jesu kennt, weil sie sie erfahren hat, kann nur noch antworten mit den letzten Worten der Bibel. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Danke. Bitte. Herr Christ, du weißt, wie sehr wir dich lieben, weil du uns gefunden hast. Du weißt, was du uns bedeutest. Du weißt, dass wir immer neu zum Verständnis kommen für das, was du für uns getan hast. Du weißt, dass wir an deiner Hand bleiben möchten, die uns führt auf dem Wege, den du für uns bestimmt hast. Und du weißt, wie sehr wir dich bitten, uns an der Hand zu halten, wenn wir in Angst und Not und Anfechtung des Sterbens hineingeraten. Herr, lass uns leben in der Gewissheit, dass die Tür offen ist und dass du in dieser Pforte stehst, um uns zu empfangen. Amen.
Also wir wollen den Vormittag jetzt nicht in die Länge ziehen, aber vielleicht sind jetzt auch aufgrund dessen, was wir gehört haben, noch Fragen wieder wach geworden. Dann ist jetzt Gelegenheit. Ja, bitte.
Hätte der Paulus Unrecht gehabt. Sie können ja den Paulus ohne sein Gesandtsein zu seinem Volk überhaupt nicht verstehen, auch wenn er der Heidenapostel war. Und es war eine ganz, ganz schwere Erkenntnis der ersten Kirche. Das war ja eine judenchristliche Kirche, im jüdischen Volk entstanden. Zu wissen, oder zu erfahren, dass auch den Heiden das Evangelium gehört. Da haben sie sich schwer geweigert zuerst. Und da gab es auch einen gewaltigen Krach, Apostelgeschichte 15, nicht? Auf dem Apostelkonzil. Nur im Laufe der Zeit hat sich die Heidenkirche von den Juden, von den unbelehrbaren Juden entfernt. Und da brach dann über die Erfolglosigkeit des Werbens unter den Juden die Judenfeindschaft auf, mit all den Verleumdungen und all dem Hassen. Das ist Schuld der Heidenkirche, bis zum heutigen Teil. Und es hat aber zu allen Zeiten immer jüdische Menschen gegeben, die über das Evangelium in die Erfahrung mit ihrem Messias gerieten und die sich dann verpflichtet fühlten, ihrem Volk, ihren Glaubensgenossen, in den Synagogen, wenn sie da rausgeschmissen worden sind, dann in ihren Wohnungen, den zu bezeugen, den sie erfahren haben. Und daraus ist dann im 18. Jahrhundert im Protestantismus sind da die Werke der Judenmission entstanden. Und die heute so sehr verachtet werden. Warum? Das fing in Deutschland an unter dem schlechten Gewissen des Versagens im Holocaust. Und von daher hieß es zunächst, wir Deutschen haben kein Recht. Und ich habe dann solchen Deutschen immer gesagt, ja gut, wenn du vor deinem Gewissen das nicht verantworten kannst und wenn du von Jesus keinen Ruf hast, zu den Juden zu gehen, bleib zu Hause. Mich hat mal eine Frau in einem Gemeindeabend aus dem Publikum angeschrien. Wenn ich nach allem, was man den Juden angetan hatte, heute zu den Juden gehen sollte und ihnen was von Jesus Christus zu erzählen, dann würde ich mich schämen. Ich habe geantwortet, dann bleiben Sie bitte zu Hause. Aber man kann doch denen, die da gerufen worden sind, oft unter Schmerzen, oft unter schlimmen Vorzeichen, sind ja auch Juden zu Erfahrungen im Holocaust mit Christus gekommen und dort gerufen worden. Wie will man denen sagen, ihr habt kein Recht, zu den Juden zu gehen? Wissen Sie, hier werde ich leidenschaftlich, da werde ich ein Paulus, nicht? Du rasest. Und deshalb stehe ich in einem dauernden Clinch mit der heutigen Theologie, die zu solchen Aussagen kommt. Und denn das, diese Ablehnung, musste man natürlich theologisch begründen. Und die einfachste Begründung ist, das ganze Neue Testament ist ein Irrtum, die ganze Christologie ist ein Irrtum. Das Volk der Juden braucht Christus nicht, denn über den Abrahams- und Mosebund ist es im Vaterhaus. Und weiter als zum Vater kann man ja nicht kommen. Wo wollt ihr denn mit eurer Mission die noch hinbringen? Es geht uns nicht darum, den Juden Gott bekannt zu machen. Den kennen sie vielleicht besser als wir. Aber es geht ihnen darum, ihren Erlöser, ihren Heiland bekannt zu machen. Was sie damit tun, ist dann eine andere Sache. Ich kann niemanden bekehren. Aber ich kann mit einem jüdischen Menschen zusammen das Neue Testament lesen, meistens nach einem langen Weg einer beginnenden Sympathie füreinander, einer beginnenden Freundschaft, um dann also eines Tages an die Frage zu kommen, die er dann stellt, warum bist du eigentlich Christ geworden? Und dann kann ich bezeugen. Und dann kann ich ihn einladen, mit mir mal das Neue Testament zu lesen. In der Hoffnung, dass die Verheißung wahr wird, dass daraus was wird. Dass einem die Augen und Ohren aufgehen. Ich habe es ja erlebt, oft genug. Will man mir das verbieten? Und ich halte diese Theologie für eine Irrlehre. Ganz klar gesagt. Und sie vergiftet die Glaubensgrundlage der Kirche. Denn nun ziehen all die ablehnenden Argumente von jüdischer Seite in die Theologie ein. Und werden nun gelehrt und ausgesprochen, besonders an den Universitäten, den Studenten gegenüber. Und dann gilt das Abendmahl nicht mehr als Zeichen des Sühnopfers Jesu. Selbst Theologinnen, die heute schon lehren, wie kann man sich an solche Bluttheologie hängen? Und so weiter. Also ich muss ja hier jetzt nicht weiterreden, das wissen Sie ja hoffentlich alle schon. So, jetzt hinten noch eine Frage, aber so laut, dass mein schwaches Ohr es vernimmt.
Sind Sie der Meinung, dass durch die Neuweisungen, die schon Schiach gebracht hat, für einen Judenchristen die alten mit Gott aufnehmen? Denn stellen
Wissen Sie, darüber gibt es unter uns jüdische Christen heute einen ziemlichen Streit. Aber Sie müssen verstehen, dass es judenchristliche Gemeinden, von einigen Ausnahmen abgesehen, erst seit oder nach der Staatsgründung Israels gibt. Und in diesen paar Jahrzehnten haben wir es nicht geschafft, das ist auch der Kummer von Baruch Marz, die heute über 50 in Israel existierenden judenchristlichen Gemeinden zusammenzuführen, um zu einer Kirche zu werden. Denn dazu braucht es ja eine gemeinsame Plattform des Glaubens. Nicht? Und ich persönlich bin nicht untertan dem Tora-Verständnis des Judentums. Ich fühle mich frei. Ich fühle mich sogar frei, Schweinefleisch zu essen. Wenn ich es nur vertragen könnte, ich kann es leider nicht. Und ich kenne übrigens viele Juden, ich kenne Restaurants in Haifa, wo die Roshi dann kommt, nicht? Willst du haben weißes Fleisch? Ja, also, ich kenne aber judenchristliche Gemeinden, die sagen eben, wir sind Juden und haben also die Tora als Joch zu tragen. Ja, als Joch zu tragen. Und die können gar nicht anders, als ihren Gottesdienst mit angelegten Tefillin und Gebetsschal oder Totenkittel zu führen. Gell? Also da unterscheide ich mich von denen. Das heißt aber nicht, dass ich sie verachte oder nicht als jüdische Christen kennen. Denn Jesus hat die Tefillin beim Beten auch angelegt und hat sicher auch den Gebetsschal um sich geworfen beim Beten. Und die sagen dann also, das, was die schriftliche Tora verlangt, also die 5 Bücher Mose, das akzeptieren wir, aber die mündliche Tora, Talmud-Tora, was dann geworden ist, als Judaismus, dies lehnen wir ab. So, jetzt haben Sie die feinen Unterschiede auch bekommen. So, jetzt entlassen Sie mich bitte, denn ich bin ziemlich und so weiter. Dankeschön.